Deutschlandfunk. Hintergrund.
Migration und Abschiebung. Neues Gesetz, altes Kompetenzwirrwarr. Von Katharina Thoms und Katharina Hamberger.
Diese drei Drähte, die werden Verbindung haben.
Eine Baustelle im schwäbischen Tübingen. Ein Haus wird grundsaniert. Die Beratungen im Bundestag über Deutschlands Abschieberegelungen sind hier weit weg und doch zum Greifen nah. Sekou Konté verlegt im Auftrag seines Chefs alle Kabel neu. Konté ist Elektrikergeselle. Als der Gambier vor 4 Jahren die Ausbildung angefangen hat, waren viele skeptisch.
Ich sage, ja, ist schwer, aber bei mir, ich kann Mathe machen, ich kann Physik machen. Es gibt Leute, die auch hat geschafft.
Im Frühjahr hat er sich auf der Meisterschule angemeldet. Sein Ausbilder, Elektrikermeister Bernd Kopp, traut ihm das ohne weiteres zu. Aber ob es jemals dazu kommt? Fraglich.
Ich habe gedacht, wenn der Lehrmacher darf, dass er da bleiben darf.
Konté soll aber definitiv abgeschoben werden, nach 9 Jahren in Deutschland. Die Behörden nennen kein Datum, aber er kann praktisch jederzeit nach Gambia abgeschoben werden. Contés Asylantrag wurde abgelehnt. Jahrelang war er in Rottenburg geduldet. Jetzt sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft. In das neue Chancenaufenthaltsrecht kann er nicht wechseln. Wer mindestens 5 Jahre ununterbrochen geduldet in Deutschland lebt, kann es zwar beantragen und eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, aber nicht als Straftäter. Deshalb hat Sekou Konté keine Chance. Er wurde beim Marihuana-Verkaufen erwischt. Mehr als 50 Tagessätze im Vorstrafenregister bedeuten das Aus im Bleiberecht. Konté kam über Libyen, das Mittelmeer und Italien 2014 nach Deutschland. Ehrenamtliche aus Kirchenkreisen kümmerten sich. Für Sekou Konté war Anita Binder die Rettung.
Da hat er gesagt, er möchte sein Leben ändern. Er weiß es, dass er in Deutschland auch was erreichen kann.
4 junge Männer hat die ehemalige Apothekerin betreut. Alle haben Jobs, 2 eine Ausbildung. Nach 8 Jahren intensiver Unterstützung, Lernen, Freundschaft sollen 2 von ihnen jetzt abgeschoben werden. Neben Sekou Konté auch ein junger Bäcker aus Gambia. Auch er wurde mit Marihuana erwischt. Für Binder und viele aus ihrem Helferkreis schwer erträglich.
Das kann ich nicht verstehen. Juristisch ist es ausgereizt, es hat trotzdem nicht mit unserem Gerechtigkeitsgefühl zu tun. Da überlegt man sich schon, ob die 8 Jahre nicht umsonst waren.
Binder hatte sogar einen Antrag bei der Härtefallkommission für den Elektriker aus Gambia gestellt. Mit Erfolg. Die Kommission ist in den jeweiligen Bundesländern zuständig, wenn alle juristischen Mittel ausgeschöpft sind. Die Härtefallkommission in Baden-Württemberg lehnt die allermeisten Fälle ab, Contés aber nicht. Offenbar überzeugten seine besonderen Integrationsleistungen. Allerdings muss das Migrationsministerium den Empfehlungen einer Härtefallkommission nicht folgen. Und so kam es dann auch. Der Fall Contés zeigt, wie komplex das Thema Abschiebungen ist. Wir starten eine Rückführungsoffensive, heißt es bereits im Koalitionsvertrag. Ein Satz, der aber innerhalb der Ampel nicht unumstritten ist. Teile der SPD und vor allem die Grünen hatten damit bereits bei den Koalitionsverhandlungen Schwierigkeiten. Dennoch gibt Bundeskanzler Olaf Scholz mittlerweile recht deutlich die Richtung vor, wenn er nun sagt, Deutschland müsse endlich im, Zitat, großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Scholz' Formulierung im Spiegel-Interview mag auch mit dem Druck zusammenhängen, der aus den Ländern und den Kommunen kommt, und auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Laut der Behörde wurden von Januar bis Ende Oktober rund 267.000 Asylerstanträge gestellt. 67,5% mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Und das BAMF geht davon aus, dass die Zahlen eigentlich noch viel höher sind. Wie viel aber bringen angesichts steigender Zahlen die Abschiebungen? Das habe mit Glaubwürdigkeit zu tun, sagt Viktoria Rietig, Leiterin des Programms Migration bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP.
Wir hören manchmal, Abschiebungen bringen weniger als Begrenzung von irregulärer Migration. Deshalb sollten wir uns da viel weniger drauf konzentrieren. Aber man kann einwenden, Abschiebungen sind die Durchsetzung unseres Rechts. Wenn eine Ausreisepflicht nur eine theoretische Pflicht ist und keine echte Verpflichtung mehr, dann ist unser Asylsystem auch unglaubwürdig.
Bis Ende August 2023 lag die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer bei 261.925. Den aktuellen Stand dazu fragt die Linksfraktion regelmäßig bei der Bundesregierung ab. Ein Teil davon sind Menschen, die zum Beispiel als Touristen oder Studierende nach Deutschland gekommen sind und deren Visum abgelaufen ist. 155.448 von den Ausreisepflichtigen sind Menschen mit einem abgelehnten Asylantrag. Aber nur rund 19.500 von ihnen haben, laut der Anfrage der Linksfraktion, keine Duldung. Nimmt man diejenigen dazu, die nicht wegen eines abgelehnten Asylantrags, sondern aus anderen Gründen ausreisen müssen und auch keine Duldung haben, kommt man auf rund 50.000 Menschen. Sie können also sofort abgeschoben werden. Der Großteil derjenigen, die eigentlich ausreisepflichtig wären, ist hingegen geduldet. Sprich, die Abschiebung ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ausgesetzt worden. Manchmal für wenige Tage, manchmal für viele Jahre. Für die Duldung kann es unterschiedliche Gründe geben, etwa eine Ausbildung oder ein Arbeitsverhältnis. Außerdem gilt für manche Staaten wie den Iran ein Abschiebestopp. Das heißt, dorthin wird aufgrund der menschenrechtlichen Situation nicht abgeschoben. Es kann aber auch sein, dass Passdokumente fehlen. Außerdem können Schwangerschaft oder Erkrankung eine Abschiebung verhindern. Der Umgang mit Duldungsfragen ist von Bundesland zu Bundesland aber unterschiedlich. So sagt der Menschenrechtsbeauftragte der Ärztekammer Baden-Württemberg, Robin Maitra.
Der Deutsche Ärztetag hat ganz klar gesagt, wenn jemand im Krankenhaus behandelt werden muss, sollte er eigentlich nicht abgeschoben werden. Es gibt auch inzwischen in einigen Bundesländern tatsächlich Verlautbarungen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und so weiter, wo ganz klar das auch verfolgt wird.
In Baden-Württemberg gäbe es keine eindeutige Regelung dazu. Reisefähigkeit sei ein dehnbarer Begriff.
Und die wird von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen durchaus unterschiedlich beurteilt. Da gibt es sicherlich viel Konfliktpotenzial.
Aktuell kümmert sich Maitra auch um den Fall eines Gambiers, der trotz Herzrhythmusstörungen abgeschoben worden ist. Moses Dramé war schon in Pforzheim im Ausreisegewahrsam, erzählt eine Freundin, Tanja Appenzeller.
Am Stuttgart am Flughafen hat er noch mal ein EKG gemacht, das auffällig war. Das sollte er in Gambia dann dem Arzt zeigen. Und der Arzt meinte aber, das sei halt die Aufregung vor der Abschiebung, das sei normal.
Was einer Abschiebung auch entgegenstehen kann, ist, neben den genannten Kriterien für eine Duldung, dass ein Land seine eigenen Staatsbürger nicht zurücknimmt. Ein eigens eingesetzter Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen, der FDP-Politiker Joachim Stamp, soll die Innenministerin bei der Lösung dieses Problems unterstützen.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Marokko sein kann und darf mich für die große Gastfreundschaft bedanken.
Es ist Ende Oktober. Innenministerin Nancy Faeser sitzt in einem großen Besprechungsraum. Hinter ihr ein Bild des marokkanischen Königs, neben ihr eine Übersetzerin und vor ihr eine Schar deutscher und marokkanischer Journalisten und Journalistinnen. Die Ministerin aus Deutschland schickt warme Worte in Richtung des marokkanischen Innenministers, der nicht anwesend ist. Es geht darum, die abgekühlten Beziehungen zu beleben. Im eigenen Interesse.
Ein zentrales Thema ist die Migration. Wir möchten auch hier eine Kooperation auf Augenhöhe erreichen. Die Antwort kann nur lauten, passgenaue Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen unserer beiden Länder gerecht werden.
Passgenaue Lösungen. Was Faeser hier umschreibt, ist die deutsche Bitte an Marokko, Staatsbürger zurückzunehmen, deren Asylantrag in Deutschland abgelehnt worden ist. Im Gegenzug bietet Berlin Marokko unter anderem Unterstützung bei der Fachkräfteeinwanderung in Richtung Deutschland an. Marokko, Tunesien, das deutsche Team in Sachen Migrationsabkommen ist derzeit viel unterwegs in der Welt. Dabei müsse jedes Abkommen einzeln verhandelt werden. Eine Blaupause für alle Fälle gäbe es nicht, sagt Migrationsforscherin Viktoria Rietig.
Migrationsabkommen sind so unterschiedlich wie die Länder, die sie schließen. Die können ganz klein gefasst sein und nur ein Unterthema wie Rückübernahme beinhalten. Oder sie können Migration mit anderen Politikbereichen wie Energie oder Handel koppeln und dann ganz groß sein. Der Trend geht hin zu immer größeren und auch informelleren Vereinbarungen. Denn je informeller das Abkommen, umso flexibler änderbar und auch leider umso intransparenter.
Noch ist die Bundesregierung am Anfang ihrer Bemühungen. Es sind auch nicht alle Länder bekannt, mit denen sie über solche Abkommen verhandelt. Aber in der Regel, so viel ist klar, geht es um zweierlei. Abschiebung auf der einen und Fachkräfteeinwanderung auf der anderen Seite. Steigende Antragszahlen, die Kommunen, die Länder und die Opposition, die Druck machen. Verlorene Wahlen. Die Bundesregierung sieht sich gezwungen, an Stellschrauben der Migration zu drehen. So ist neben den Rücknahmeabkommen mit anderen Ländern eine Reihe von Gesetzesverschärfungen geplant, unter dem Titel Rückführungsverbesserungsgesetz. Es basiert auf einer Einigung der Länder mit dem Bundeskanzler vom Mai. Jetzt geht der Entwurf in den Bundestag. Das Ziel auch hier: mehr Abschiebungen. Für deren Umsetzung sind wiederum die Länder zuständig. So ist Baden-Württemberg beispielsweise bemüht, die Abschiebezahlen zu erhöhen. Während der Corona-Pandemie wurden Abschiebungen aus gesundheitlichen Gründen oft ausgesetzt. Seitdem steigen die Zahlen spürbar. Seit 5 Jahren bemüht sich Baden-Württemberg, vor allem Straftäter auszuweisen. Dafür hat die grün-schwarz geführte Regierung einen Sonderstab gefährliche Ausländer eingerichtet. Der Staatssekretär im Migrationsministerium, Siegfried Lorek, CDU.
Der Sonderstab kümmert sich wirklich um die Menschen, die hier in Deutschland nichts verloren haben. Schwere Straftäter, Gefährder.
Und damit Personen, die die Behörden zur extremistischen oder terroristischen Szene rechnen, die aber noch keine Straftaten begangen haben. Die Kriterien?
Die Wahrscheinlichkeit, wieder Straftaten zu begehen, aber natürlich auch die Häufigkeit. Oft auch natürlich die Frage, wie arg verunsichert eine Person nachher vor Ort die Gesellschaft, wo er wohnt, einfach durch eine fortgesetzte Begehung von Straftaten.
Lorek spielt auf einen Fall im Osten Baden-Württembergs an. Ein verurteilter Dieb habe monatelang die Menschen im Dorf belästigt und verängstigt. Der Sonderstab gefährliche Ausländer hat ihn dann in sein Heimatland abgeschoben. Insgesamt 392 Menschen mussten so seit 2018 ausreisen. Dahinter stecke teils monatelange Detailarbeit.
Oft ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir schon haben, die nicht geklärte Identität. Wo kommt er her? Und das Zielland, wo er zurückgeführt werden soll, muss natürlich ein Passersatzpapier ausstellen. Und diese Identifizierung ist wahnsinnig aufwendig.
Die Zahl der, aus welchen Gründen auch immer, gescheiterten Abschiebungen soll mit dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz, das der Bundestag nun berät, also sinken. Derzeit, so rechnet die Bundesregierung vor, scheitern 2/3 der geplanten Abschiebungen. Am häufigsten aus organisatorischen Gründen. Papiere fehlen, die Bundespolizei oder auch die Fluggesellschaften stornieren einen Flug, oder das Zielland erteilt keine Landeerlaubnis. Der baden-württembergische Migrationsstaatssekretär Lorek nennt einen weiteren Grund, warum Personen nicht abgeschoben werden können.
Weil bislang ist schon auch teilweise üblich, man wechselt einfach das Zimmer nachts. Von daher auch wichtig, dass es jetzt ermöglicht werden soll, in Gemeinschaftsunterkünften das Nachbarzimmer zu durchsuchen.
In Zukunft soll es nach dem neuen Gesetz möglich sein, dass Behörden in Gemeinschaftsunterkünften auch in Räume Dritter gehen dürfen, um die von einer Abschiebung betroffene Person zu suchen. Für die FDP ist ein weiterer Punkt zentral.
Dass der Ausreisegewahrsam verlängert werden kann auf 28 Tage. Und diese Maßgabe, diese Erwartung der Ministerpräsidentenkonferenz, die wollen wir jetzt zügig umsetzen.
Sagt Konstantin Kuhle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP und zuständig für Rechts- und Innenpolitik. Der sogenannte Ausreisegewahrsam kann angeordnet werden, wenn die Frist, innerhalb derer jemand freiwillig ausreisen kann, um mehr als 30 Tage verstrichen ist, die Abschiebung kurz bevorsteht und man davon ausgeht, dass die betroffene Person die Abschiebung absichtlich erschweren oder verhindern will. Bislang beträgt die maximale Dauer für den Ausreisegewahrsam 10 Tage. In der Praxis zeigt sich aber, dass vieles in puncto Abschiebung Auslegungssache ist. Elisabeth Lutz arbeitet als Anwältin für Migrationsrecht in Stuttgart und hat gerade erst erlebt, dass ein Mandant und fester Mitarbeiter eines großen Arbeitgebers ausgewiesen werden sollte, weil er versäumt hatte, sich nach einem Umzug umzumelden. Für die Behörden galt er als untergetaucht, obwohl mit Job und Wohnung gut integriert.
Dann stellt sich immer die Frage, wie eine Person integriert ist. Und da haben wir dann aber argumentiert, dass die Person sozial integriert ist, dass sie auf eigenen Füßen steht, was wir genau von den Menschen erwarten.
Ob das Gericht das genauso sieht, völlig offen. Die Bundesregierung jedenfalls hofft, dass das Gesetz mit den verschärften Abschieberegelungen schnell verabschiedet wird, betont der Bundeskanzler.
Ich habe natürlich als Regierung dem Bundestag keine Hinweise zu geben in Bezug auf Gesetzgebungsverfahren. Aber wenn Sie das dieses Jahr noch schaffen, wäre das eine tolle Sache. Und ich glaube, das ist auch möglich.
Ob es aber so kommt, ist offen. Denn selbst wenn FDP und SPD mit der Unterstützung der Union rechnen können, sind die Bauchschmerzen beim Koalitionspartner, den Grünen, doch ziemlich groß. Die neue Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Katharina Stoller, hat sich jüngst im Spiegel gegen weitere Asylrechtsverschärfungen ausgesprochen. Bei dem Gesetzentwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, stören sich die Grünen unter anderem daran, dass auch die Räume Dritter durchsucht werden könnten und an der Verlängerung des Ausreisegewahrsams. So sagt Phyllis Polat, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag.
Und die aus unserer Sicht problematischen Punkte, nämlich die Eingriffe in Grundrechte, um vermeintlich mehr Menschen abschieben zu können, die müssen wir jetzt sehr genau prüfen, weil wir verfassungsrechtlich und europarechtliche Bedenken gerade in der Tiefe der Grundrechtseingriffe haben.
Polat mahnt dazu, die Verhältnismäßigkeit im Blick zu behalten. Die FDP wiederum erinnert den grünen Koalitionspartner daran, dass auch grüne Bürgermeister und Landräte und auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, über Migrationsdruck klagen.
Deswegen erwarte ich von den Grünen, dass sie daran mitwirken, dass dieses Migrationspaket jetzt bis Weihnachten ins Bundesgesetzblatt kommt,
sagt Kuhle. Aus Sicht der Grünen kommt es im Gesetzgebungsverfahren nun auch darauf an, was sich mit dem Gesetz zum Guten wenden lässt.
Also meine Erfahrung ist zumindest so, dass wir als Parlamentarierin auch in dieser Koalition alle Gesetze sehr gewissenhaft diskutieren, prüfen und ja auch noch eigene Ideen einbringen.
Meint Phyllis Polat und verweist auf den zweiten Teil des Gesetzes. Der sieht vor, dass die Hürden für die sogenannte Beschäftigungsduldung gesenkt und die Wartezeit verkürzt wird, bis Asylbewerber eine Arbeit aufnehmen dürfen. Ob das Gesetz in der Summe der große Wurf wird, als der es in Teilen der Bundesregierung verkauft wird? Die Migrationsexpertin der DGAP, Viktoria Rietig, ist skeptisch. Das Problem in Deutschland seien die zerstückelten Zuständigkeiten und die packe das Gesetz nicht an.
Unsere Forschung zeigt ganz klar, dass Rückkehrentscheidungen und Vollzug von Abschiebungen in Deutschland uneinheitlich und oft unfair sind. Wir empfehlen deshalb, dass die Rückkehrpolitik insgesamt stärker zentralisiert sein sollte. Das heißt, nicht die Kommunalebene, sondern mindestens die Landesebene und langfristig die Bundesebene sollte die Abschiebungsentscheidungen treffen und dann auch vollziehen, damit nämlich dann ähnlich gelagerte Fälle auch ähnlich behandelt werden. Nur durch so eine Strukturreform kann die Rückkehrpolitik einheitlicher und dadurch auch fairer werden.
Das war der Hintergrund. Migration und Abschiebung. Neues Gesetz, altes Kompetenzwirrwarr. Von Katharina Thoms und Katharina Hamberger. Redaktion Ursula Welter.